Guten Abend, ich freue mich, euch wiederzusehen. Danke für die Einladung, dass ich hier sein darf. Ich habe euch einen Text aus dem Neuen Testament mitgebracht, Hebräer Kapitel 3. Ich werde zuerst Vers 1 vorlesen und dann ab Vers 7 weiter. Darum, ihr heiligen Brüder, die ihr teilhabt an der himmlischen Berufung, schaut auf den Apostel und Hohepriester, den wir bekennen, Jesus. Ab Vers 7. Darum, wie der Heilige Geist spricht, heute, wenn ihr seine Stimme hören werdet, so verstockt eure Herzen nicht, wie es geschah bei der Verbitterung am Tage der Versuchung in der Wüste, wo mich eure Väter versuchten und prüften und hatten doch meine Werke gesehen 40 Jahre lang. Darum wurde ich zornig über dieses Geschlecht und sprach, immer irren sie im Herzen. Aber sie verstanden meine Wege nicht, so dass ich schwor in meinem Zorn, sie sollen nicht zu meiner Ruhe kommen. Seht zu, liebe Brüder, dass keiner unter euch ein böses, ungläubiges Herz habe, das abfällt von dem lebendigen Gott, sondern ermahnt euch selbst alle Tage, solange es heute heißt, dass nicht jemand unter euch verstockt werde durch den Betrug der Sünde. Denn wir haben an Christus Anteil bekommen, wenn wir die Zuversicht von Anfang bis zum Ende festhalten. Soweit das Wort Gottes. Der Text möchte uns gleich am Anfang etwas Wunderschönes sagen. Wenn du Jesus kennst und ihm nachfolgst, bist du etwas Besonderes. Heilige Brüder, die teilhabt an der himmlischen Berufung. In der heutigen Zeit nicht nur, dass jeder das gerne hören würde, es sei was Besonderes. Es ist regelrecht eine Sehnsucht danach ausgebrochen. Filme boomen, die Kinos sind voll von besonderen Helden mit besonderen Fähigkeiten. Superman, X-Men, Spider-Man, Batman, Flashman, alle möglichen Helden, sogar Supergirl ist dabei. Illusionen auf der Leinwand. Wisst ihr, das hat viel mit dem Verlust der klassischen Familienstruktur zu tun. Denn in der Familie, die zusammenhält, bist du immer etwas Besonderes, etwas Einzigartiges, egal ob du Vater, Mutter, Tochter, Sohn, Enkelkind bist. Immer etwas Besonderes. Der Zerfall der Familie und der daraus resultierende Individualist, der wird zwar als Befreiung gefeiert, führt aber stets zu einer Identitätskrise, zu der Frage, wer bin ich? Ein alter Schachfreund hat mich gestern besucht, den ich lange nicht gesehen hatte. Der ist so mehr oder weniger mein Jahrgang und sah etwas traurig aus und sagte, ja, seine langjährige Freundin hat ihn verlassen, sich mit einem anderen Mann eingelassen und jetzt hat er eine neue Freundin kennengelernt. Aber weil er von der Alten nicht so richtig lassen konnte, hat sie die Neue ihn auch verlassen, jetzt war er ganz verlassen. Und auf seinem ganzen Gesicht dann groß und breit geschrieben, wer bin ich eigentlich? Daher die vielen Ersatzillusionen auf der Leinwand. Das Wort Gottes hingegen spricht keine Illusion, sondern von himmlischen Tatsachen. Ihr heiligen Brüder, und die Schwestern sind auch gemeint dazu, die teilhabt an der himmlischen Berufung. Wer bist du? Du bist etwas Besonderes. Du hast eine himmlische Berufung bekommen, bist Teilhaber am Himmelreich. Du gehörst zur himmlischen Familie. Blutsverwandt war das Stichwort heute. Die Gemeinde ist ein sichtbares Abbild dieser himmlischen Familie. Voller lebendiger, einzigartiger Steine, das aus Gottes, wie der Hebräerbrief es auch nennt, das ist eine wunderbare Sache. Und deswegen bin ich so froh, in der Gemeinde zu sein. Deswegen bin ich hier sofort, fühle mich zu Hause. Du bist außerdem, sagt uns der Text, eine heilige Schwester, ein heiliger Bruder. Das bedeutet, aus der großen Menge für einen besonderen Dienst für Gott ausgesondert. Ihm allein zu dienen, das ist dein Vorrecht. Du bist etwas ganz Besonderes, wenn du den kennst, der hier so beschrieben wird im Hebräerbrief, den Apostel und Hohepriester, den wir bekennen, Jesus. Wie sicher ist nun deine himmlische Berufung? Wenn du etwas pessimistisch veranlagt bist, wie ich, dann wird diese Frage dir nicht so schwer fallen, zu stellen. Der Witz geht, mein Vater hatte zwei Söhne, der eine war ein totaler Optimist, der andere das Gegenteil davon, totaler Pessimist. Und er wollte der Vater ein bisschen ausgleichend wirken. Und er schenkte dem Pessimisten, die waren noch Kinder, ein wunderschönes Spielzeugauto, dem Optimisten dagegen eine Schachtel mit Pferdemist. Und der Pessimist öffnete sein Geschenk und sah das schöne Spielzeugauto und rannte in sein Zimmer und sagte, oh weh, das wird bald kaputt gehen. Und der Optimist öffnete die Schachtel, sah Pferdemist und strahlte den Vater an und sagte, Papa, bestimmt hast du für mich irgendwo ein Pferd. Ja, also wenn du Pessimist bist, aber auch sonst ist die Frage verständlich und wir dürfen sie stellen, wie sicher ist deine himmlische Berufung? Dazu möchte ich ein Gleichnis erwähnen, das ich als sehr hilfreich empfinde, das hat der Herr Jesus in Matthäus Kapitel 13 gesagt, ab Vers 44. Matthäus 13, ab 44. Das Himmelreich gleicht einem Schatz, verborgen im Acker, den ein Mensch fand und verbarg. Und in seine Freude ging er hin und verkaufte alles, was er hatte, und kaufte den Acker. Wiederum gleicht das Himmelreich einem Kaufmann, der gute Perlen suchte. Und als er eine kostbare Perle fand, ging er hin und verkaufte alles, was er hatte, und kaufte sie. Wie sicher, frage ich euch nun, haben diese Schatzsucher ihr Gold bzw. ihre Perle? Wie sicher haben die das? Das ist einfach zu beantworten. Sobald sie den Deal gemacht haben, alles verkauft, gehört der Schatz ihnen. Wenn du dein Leben Jesus gegeben hast, vom ganzen Herzen, ohne Wenn und Aber, das ist der Deal, dann hast du den Schatz. Es ist nicht nur eine Sehnsucht, nicht nur ein ungewisses Warten, ob es reichen würde, nicht nur eine bange Frage, werde ich das jemals bekommen, sondern eine wunderbare Tatsache. Ich hatte, als ich ein junger Mann war, in Gießen bei Campus für Christus so eine Aktion mitgemacht. Hieß es, ich hab's gefunden. Wir trugen so schöne Anstecknadel, ich hab's gefunden, so weiß auf blauem Hintergrund. Dann gab's riesen Plakate, ich hab's gefunden. Und das lief besser. Die Leute fragten uns ständig, was habt ihr denn gefunden? Wir hatten Jesus gefunden. Wenn Jesus dein Herr ist, du hast die Heilsgewissheit gefunden. Darum, sagt uns der Text, ihr heiligen Brüder, die ihr teilhabt an der himmlischen Berufung. Habt. Und das ist, liebe Geschwister, die Gewissheit, dass wenn du hier und jetzt tot umfällst, oder ich hier auf der Kanzel, schon mal vorgekommen, oder draußen auf dem Nachhauseweg einen Unfall hast, bei Jesus in seiner Herrlichkeit landest. Der verunglückte Germanwings-Flug ist in aller Munde. Stell dir vor, du und ich wären dabei gewesen. Das ist gar nicht so weit weg. Ich bin schon mal die Strecke geflogen mit Germanwings. Gottes Kind, du kannst sicher sein. Wenn der Flieger stürzt, du fliegst einfach weiter dem Herrn Jesus entgegen. Das ist Heilsgewissheit. Sehen wir, wie wertvoll Heilsgewissheit ist. Was für ein Geschenk Gottes ist. Du hast es gefunden. Vielmehr der Herr Jesus hat dich gefunden, als du verloren warst. Ganz eng mit der Heilsgewissheit verbunden ist der Begriff die Ruhe Gottes. Aus unserem Text in Hebräer 3. Denn diese Ruhe Gottes fliegen wir entgegen, wenn er soweit ist. Dieser Begriff taucht zum ersten Mal im Schöpfungsbericht auf, als Tätigkeit, als Verb. 1. Buch Mose, Kapitel 2, Vers 2 und 3, ganz bekannte Verse. Und so vollendete Gott am siebten Tage seine Werke, die er machte, und ruhte am siebten Tag von allen seinen Werken, die er gemacht hatte. Und Gott segnete den siebten Tag und heiligte ihn, weil er an ihm ruhte von allen seinen Werken, die Gott geschaffen und gemacht hatte. Wie können wir uns einen ruhenden Gott vorstellen? Ein Gott nach Feierabend. Ein Gott, der die Beine hochlegt vor dem Fernseher mit einer Tüte Chips in der Hand. Oder vielleicht spielt er Golf mit seinen Engeln. Was macht Gott am siebten Tag? Also ich glaube nicht, dass er ausgedehnte Gemeinschaft mit seinen Engeln pflegt, denn diese sind, und das erfahren wir ebenso aus dem Hebräerbrief, diese sind seine Diener, eifrig und emsig wie Winde und Feuerflammen, aber mehr nicht. Und hier fängt es an, aus biblischer Sicht spannend zu werden. Denn so gesehen wäre beispielsweise ein Allah im Koran ein sehr trauriger, einsamer Gott, nur mit sich selbst beschäftigt. Ein Widerspruch in sich. Was ist aber mit unserem Gott, der Bibel? Er schuf den Menschen nach seinem Bilde und sprach, 1. Mose 2, Vers 18, und Gott, der Herr, sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine sei. Wenn, liebe Geschwister, das für sein Geschöpf, für das Ebenbild Gottes gilt, umso mehr für das Original, für Gott. Insofern können wir getrost sagen, es ist nicht gut. Es ist nicht gut, dass Gott alleine sei. Wie gesagt, im Koran wird dieser Widerspruch nicht gelöst, da die Dreieinigkeit Gottes auf heftigste bekämpft und verneint wird. Aber in der Bibel, im Wort Gottes, erfahren wir die Antwort. Johannes 1, Vers 18. Niemand hat Gott je gesehen. Der Eingeborene, der Gott ist und in des Vaters Schoß ist, der hat ihn uns verkündigt. In des Vaters Schoß. Es geht hier um den Herrn Jesus. Im Englischen heißt es nicht Schoß, sondern Bosom. Denn der Altenglisch kann, no man hath seen God at any time, the only begotten Son, which is in the bosom of the Father, he hath declared him. Das Wort bosom bedeutet, sprich aus dem griechischen Wort, Wölbung, Brust, den Teil des Gewandes, der oben am Herz hier ist, der damals dafür da war, dass man besonders wertvolle Sachen so sicher tragen konnte. Er soll uns verständlich machen, dass Gott innerhalb seiner Dreieinigkeit mit dem Sohn ganz tiefe, wertvolle, innige Gemeinschaft hat. Die Ruhe Gottes. Noch dazu ein Wort des Herrn Jesus aus Matthäus 11, Vers 28. Den kennt ihr alle auswendig. Wette ich. Kommt her zu mir, alle, ihr mühseligen und beladenen. Ich werde euch Ruhe geben. Das ist die wunderbare Nachricht. Gott möchte die Gemeinschaft seiner Ruhe erweitern. Er möchte dich und mich dazu nehmen. Kommet her zu mir, alle ihr mühseligen und beladenen, und ich werde euch Ruhe geben. Der Herr Jesus möchte uns nicht nur die irdische Ruhe geben, die wir so bitter nötig haben, in einer Welt voller Hektik, voller Widersprüche, in einer Welt voller Anfechtungen. Der Jesus möchte uns in erster Linie aber die künftige, die Ruhe Gottes schenken, uns ins Boot mit einnehmen. Hebräer 4, Vers 9 und 10 sagt uns als Verheißung. Es ist also noch eine Ruhe vorhanden für das Volk Gottes. Denn wer zu Gottes Ruhe gekommen ist, der ruht auch von seinen Werken, so wie Gott von den seinen. Wie kann man sich denn diese Ruhe Gottes vorstellen, das Ziel unserer Heilsgewissheit? Wie stellst du dir einen perfekten Sonntag vor? Also, für mich, ein Festmahl wäre schon eine schöne Sache. Ich glaube, da sieht man mir ein bisschen an, dass das für mich wertvoll ist. Anscheinend wird es in der Ruhe Gottes auch Essen und Trinken geben. Manche Bibelstellen kann man so verstehen. Beispielsweise Offenbarung 19, Vers 9. Und der Engel spricht zu mir, schreibe glückselig, die eingeladen sind zum Hochzeitsmahl des Lammes. Also unter einem Hochzeitsmahl verstehe ich ein Hochzeitsmahl. Lassen wir uns überraschen, liebe Geschwister. Auf jeden Fall gilt es in der Ruhe Gottes Freude in der Fülle. Psalm 16, Vers 11. Du tust mir kund den Weg zum Leben. Vor dir ist Freude, die Fülle und Wonne zu deiner Rechten ewiglich. Wie kannst du dir sonst einen perfekten Sonntag vorstellen? Mit einem Gottesdienst, wo ich Gottes Nähe, wo ich Gottes Wort erfahre und das mein Herz berührt, wo ich ihn vom Herzen loben und preisen kann, auch wenn ich musikalisch überhaupt nicht begabt bin. Trotzdem darf ich das tun. Und das, liebe Geschwister, das wird im Himmel in der Ruhe Gottes reichlich vorhanden sein. Es könnte sogar sein, dass ich auch dann werde singen können. Auf jeden Fall, Offenbarung 21, ab Vers 3, da lesen wir, und ich hörte eine große Stimme vor dem Thron her, die sprach, siehe, die Hütte Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden sein Volk sein, und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Und Offenbarung 5, Vers 8, jetzt kommt das Musikalische, und sie hatten jede eine Harfe, und goldene Schalen voller Räucherwerk, das sind die Gebete der Heiligen. Und sie singen ein neues Lied und sagen, du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen. Also, es wird nicht ganz geräuschlos zugehen in der Ruhe Gottes, liebe Geschwister. Wie stellst du dir sonst einen perfekten Sonntag vor? Also, für mich ist Gemeinschaft, Gemeinschaft mit meinen Geschwistern, unheimlich wichtig. Und darin werden wir bestärkt, mit einer Verheißung, Lukas 13, Vers 29. Und sie werden kommen vom Osten und Westen, vom Norden und Süden und zu Tisch liegen, das heißt Tischgemeinschaft miteinander haben, im Reich Gottes. Also zusammenfassend, herrliche Gottesdienste, wunderbare Gemeinschaft, die glorreiche Gegenwart des Vaters und des Herrn Jesus und noch viel mehr wird mit diesen Worten verheißen, die Ruhe Gottes. 1. Korinther 2, Vers 9, sondern wie geschrieben steht, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat und in keines Menschen Herz gekommen ist, was Gott denn bereitet hat, die ihn lieben. Wie gesagt, ganz eng mit der Heilsgewissheit verbunden ist der wunderbare Begriff die Ruhe Gottes, das Ziel dieser Heilsgewissheit. Ich möchte aber jetzt darauf eingehen, was diese Heilsgewissheit nicht ist. Diese Heilsgewissheit erstens ist keine Arroganz, keine Anmaßung. Ich habe mal mit einem Zeugen Jehova gesprochen und er sagte mir fast vorwurfsvoll, er, im Gegensatz zu mir, er maße sich das nicht an, sicher zu sein, sondern hofft irgendwie, dass es zum Schluss reichen würde, all seine Mühe mit den Wachtürmen, mit den Haus zu Haus besuchen. Er hat mir so leid getan. Obgleich ich auch bewundert habe seinen Einsatz. Aber die Heilsgewissheit war nicht da. Das ist doch das Wichtigste. Diese Gewissheit ist also keine Arroganz, keine Anmaßung, keine Überheblichkeit, keine Hochnäsigkeit. Die Nase wird nicht hochgehalten. wenn ich sage, ich habe Heilsgewissheit, sondern ganz unten. Ein kindliches Vertrauen auf das Wort Gottes. Gepaart mit der demütigen Erkenntnis, ich kann dazu nichts tun, nichts beitragen, außer schlicht und einfach glauben und in Jesus bleiben. Ich habe zu Hause eine besondere Bibel, einen Schatz, eine Bibel aus dem Jahre 1830. Das ist ein Vorwort, da drin noch viel, viel älter, aus 1670, von dem illustren Professor August Hermann Francke. Wisst ihr, was mich da so fesselt an dieser Einleitung? Werde ich vielleicht irgendwann mal bringen und euch vorlesen, im Rahmen einer anderen Predigt. Das schlichte kindliche Gottesvertrauen. Gegenteil von Hochnäsig. Wenn wir nicht werden wie die Kinder, wenn wir das Reich Gottes nicht erben und Kinder haben Heilsgewissheit durch dieses kindliche Vertrauen. Johannes 6, Vers 40, da sagt uns der Herr Jesus, denn das ist der Wille meines Vaters, dass, wenn den Sohn sieht und glaubt an ihn, das ewige Leben habe. Und ich werde ihn auferwecken am jüngsten Tage. Wenn du also den Sohn Gottes siehst mit deinem Herzen und glaubst an ihn, dann hast du ewiges Leben, dann wirst du am großen Fest der Auferstehung dabei sein, ohne Wenn und Aber. Kannst du diesem Wort Gottes mit kindlichem Vertrauen begegnen? Wenn nicht, dann bitte sprich mit mir oder mit jemand anderem darüber, denn du sollst auch diese wunderbare Perle, diesen Schatz bekommen. Ich stehe dir zu, wenn du Jesus hast. Zweitens, was Heilsgewissheit nicht ist. Heilsgewissheit ist kein Freibier für alle. Tatort, Evangelische Landeskirche. Ein Hamburger Propst und nordelbischer Bischofskandidat hat schon 2009 im Rahmen einer Karfreitagpredigt geäußert, der Tod Jesu war nicht notwendig, damit Gott sich mit uns versöhnt und uns vergibt. Das Kreuz sei das überholte Bild eines blutdurstigen Gottes. Im Einklang dazu schrieb gestern die FAZ, Frankfurt Allgemeine Zeitung, dass viele evangelische Pfarrer gar nicht mehr wissen, was sie am Karfreitag predigen sollen, denn vom Kreuz wollen sie nicht reden. Ich will es nicht verallgemeinern, aber es gibt Teile davon. Das ist nichts anderes als theologisches Freibier für alle. Wir kämen sowieso in den Himmel. Dieser Fake, dieses Trugbild von Heilsgewissheit ist eine Benebelungstaktik des Feindes. Wenn das alleine deine Heilsgewissheit ist, wir kommen alle sowieso in den Himmel. Ich versichere dir, das wird nicht Bestand haben, wenn du in so einem Flieger sitzt wie Germanwings. Denn das ist der Wille meines Vaters, dass wer den Sohn sieht und glaubt an ihn, das ewige Leben habe. Und ich werde ihn auferwecken am jüngsten Tage. Denn so ein Sehen, liebe Geschwister, bedeutet nichts weniger als den Christus sehen, wie er am Kreuze hängt. Für deine Schuld, für meine Schuld. 1. Korinther 1, Vers 23. Wir aber predigen den gekreuzigten Christus, den Juden an Ärgernis und den Griechen an der Torheit. Und Teile der EKD anscheinend auch. Wir leben in einer verrückten Zeit. Echte Heilsgewissheit, die durchträgt, ist stets gepaart mit heiligem Ernst. Das macht unser Text im Hebräer 3 klar. Denn wir haben an Christus Anteil bekommen, wenn wir die Zuversicht von Anfang bis zum Ende festhalten. Hörst du den heiligen Ernst hinter diesen Worten? Die Zuversicht, wovon hier die Rede ist, ist die Zuversicht vom Kreuz, keine andere. Wir haben bald Karfreitag, eine gute Gelegenheit, diese Zuversicht zu stärken und zu erneuern. Und das sind die zwei Seiten einer Medaille, Heilsgewissheit und heiliger Ernst. Man kann sie voneinander nicht richtig trennen, ohne lehrmäßig in eine Schieflage zu geraten. Seht zu, haben wir gelesen, liebe Brüder, dass keiner unter euch ein böses, ungläubiges Herz habe, das abfällt von dem lebendigen Gott, sondern ermahnt euch selbst alle Tage, solange es heute heißt, dass nicht jemand unter euch verstockt werde durch den Betrug der Sünde. Liebe Geschwister, ein Christ kann nicht verloren gehen, die Ruhe Gottes verpassen, wenn er Christ bleibt, wenn er im Glauben daran festhält, dass Jesus Christus für all seine Schuld bezahlt hat und einen guten, einen göttlichen Plan mit seinem Leben hat. Das beinhaltet deine Glaubens-, deine Heilsgewissheit. Manche, vielleicht kennen wir das persönlich solche Fälle, manche haben schon mal einen guten Anfang mit Jesus gemacht, sind aber daran gescheitert, da sie ihm nicht vertrauten mit ihrem Leben, als Probleme, als Versuchungen kamen, als der Weg mit Jesus nicht so wunschgemäß weiterging. Dann meinten sie plötzlich, ich muss selber meines Lebens Glücksschmied sein, mit Jesus schaffe ich das nicht. Und sie kehrten Jesus den Rücken zu, wollten zurück nach Ägypten, in die Sklaverei der Sünde. Wie viele Möglichkeiten gibt es, von Jesus enttäuscht zu werden, sich über den Sohn Gottes zu ärgern und abzufallen? Jesus sagt uns in Lukas 7, Vers 23, ein unscheinbarer Vers, der soll uns aber immer wieder beschäftigen. Lukas 7, Vers 23 sagt uns der Herr Jesus, und selig ist, wer sich nicht ärgert an mir. In meiner Jugend gab es einen Ohrwurmschlager, 50 Ways to Leave Your Lover, 50 Wege, deinen Geliebten zu verlassen. Es gibt bestimmt 50 Wege, sich über Jesus zu ärgern und ihn zu verlassen. Deswegen sagt uns der Herr vorsorglich, und selig ist, wer sich nicht ärgert an mir. Wir haben ganz frisch in unserer Gemeinde einen Fall, eine langjährige Missionarin in der Türkei, ganz schwer krank, dann Parkinson, braucht jetzt Hilfe, ist auf Pflege angewiesen. Und natürlich tut mir das im Herzen weh. Und ich frage mich, warum? Warum sind manche Gemeindeglieder so schwach? Eine Antwort habe ich gefunden für mich, bestimmt nicht die einzige. Ist der Sinn so schwach, damit wir als Gemeinde ihnen in besonderer Weise unsere Liebe und Zuwendung zukommen lassen? Das versuchen wir gerade in der Gemeinde in Offenbach für diese Missionaren zu tun. Wir haben Schwache unter uns, gesundheitlich Angeschlagene, Angefochtene, Verzagte, doch nur damit, dass wir ihnen unsere besondere Liebe und Zuwendung zeigen. Das verherrlicht den himmlischen Vater. Eine andere junge Christin hat meine Tochter erzählt, hat geduldig gewartet, um einen christlichen Ehemann zu bekommen. Geduldig gewartet, bis sie 32 war, und dann ist der Geduldsfaden gerissen. Hat Jesus den Rücken gekehrt, mit einem Weltmenschen zusammengezogen, will von Jesus nichts mehr wissen. Und selig ist, wer sich nicht ärgert an mir. Jesus Christus hat einen wunderbaren Plan mit meinem Leben, mit deinem Leben, mit unserem Leben. Denn wir gehören ja zu ihm. Glauben wir das? Glaubst du persönlich, dass der Herr Jesus mit dir einen wunderbaren Plan hat? Glaubst du das auch, wenn du es nicht siehst? Glaubst du das auch, wenn du merkst, der Herr Jesus möchte, dass du etwas loslässt? Und das möchtest du. Glauben wir das auch, wenn Jesus mit uns Wege geht, die uns nicht gefallen? Und selig ist, wer sich nicht ärgert an mir. Seht zu, liebe Brüder, dass keiner unter euch ein böses, ungläubiges Herz habe, das abfällt von dem lebendigen Gott, sondern ermahnt euch selbst alle Tage. Das ist eine Gemeindeaufgabe. Ermahnt euch selbst alle Tage, solange es heute heißt, dass nicht jemand unter euch verstockt werde durch den Betrug der Sünde. Wir aber, wir sind nicht von denen, die sich murrend abwenden, Wir wollen glaubend in Jesus bleiben und so in die Ruhe Gottes hineingehen. Freudige Heilsgewissheit und heiliger Ernst. Zwei Seiten einer Medaille. Auch deine und meine Medaille. Amen.